ganz normaler Tag, der fängt frühmorgens um 6, manchmal 6:30 an. Dann lese ich, ja, dann mache ich Morgentoilette und wenn ich anschließend fertig bin, lese ich irgendwelche Seitenkorrektur. Das mache ich für morgens, weil ich da am meisten ausgeruht bin und auch noch frisch im Kopf. Ja, und anschließend fahre ich meistens gegen 9 erst nach Hettstedt zur Arbeit. Meine Arbeit ist das nennt sich Leiter eines Wahlkreisbüros des Landtagsabgeordneten Jens Diederichs, der ist bei den Freien Wählern, ich persönlich auch. Und ansonsten habe ich noch einen Nebenjob, nämlich einen Kopierladen, Kopierzentrum Hettstedt, da sind aber Angestellte, sodass ich da nicht die meiste Zeit sein muss. Ich hätte auch nicht allzu viel Zeit. In der Regel abends 18 Uhr schließen wir den Laden zu. Mein Chef entlässt mich im positiven Sinne in meine Freizeit. Und dann habe ich noch 2 Stunden etwa hier zu tun im Laden, meistens irgendwelche Sachen aufzuarbeiten und sonstiges. Und ich schaffe es selten, die Tagesschau zu sehen am Abend, aber es kommt schon 1-2 Mal im Monat vor. Ansonsten bin ich von Montag bis Sonnabend hier im Laden, beziehungsweise im Büro dahinter. Und ich langweile mich nie, ist mir in meinem Leben noch nie passiert. Ja, das sind so die Hauptdinge, die ich tue. Ja, MSH Online, das ist ein Hobby. Ich habe vor 5 Jahren mal angefangen, diese Zeitung zu gestalten, die Internetzeitung MSH Online. Und mit großer Freude, weil das, was man dort schreibt für diese Zeitung, kann man quasi theoretisch eine Minute später schon sehen und lesen. Und wenn man dann noch Administrator ist, kann man sogar nachträglich noch mal was korrigieren oder sonst was. Aber in Summe macht es unglaublich Spaß. Das ist eine Arbeit, die ich auch unbezahlt, also kostenlos tue, aber mit Leidenschaft, weil ich zufällig auch Fotograf bin und da kann ich immer mal auch hübsche Fotos unterbringen. Und jetzt hatte ich jüngst eine Geschichte in Sandersleben, da brannt einer Scheune, wo 1500 Strohballen abgefackelt sind. Da hatte ich auch ausreichend Zeit, das war gegen Abend, ausreichend Zeit, schöne Fotos zu machen, also Fotos, die mir gefallen haben. Und gleich am nächsten Tag hatte ich einen Anruf von jemandem, der wollte unbedingt ein Foto haben als Hintergrund für seinen Bildschirm, für einen Desktop. So zum Beispiel. Das Manzerland hat eigentlich begonnen bei mir 1964 in Wickerode. Das ist ein Dorf im Ex-Kreis Sangerhausen. In dem Landkreis bin ich auch groß geworden. Und in Sangerhausen habe ich 2 wesentliche Erinnerungen. Nämlich da habe ich in 2 Wintern, weil ich etwas träge war, schwimmen gelernt in einer Halle. Und das ist natürlich ein Erlebnis, was ich bis heute, also mich mit auf ganz warme Art verbindet mit Sangerhausen. Sangerhausen hat auch noch ein Rosarium, ein grandioses, der schönste Garten überhaupt. Und da mein persönlicher Garten nicht größer sein muss als ein Blumentopf, freue ich mich umso mehr, wenn ich dann einen so gepflegten Garten wie das Rosarium in Sangerhausen besuchen kann, was ich auch sehr oft tue, mehrmals im Jahr. Das ist das eine, Sangerhausen. In Eisleben habe ich meinen ersten Beruf gelernt, da habe ich auch Freunde gehabt und bis heute bin ich vor allem auch gerne ins Theater gegangen. Und in Hettstedt wohne ich seit 1975 quasi freiwillig und ich weiß noch genau, die ersten Male, paar Wochen und Monate, bin ich oft genug gefragt worden, was willst du in Hettstedt? Also den Namen Hettstedt kannte man in Wickerode im Kreis Sangerhausen früher überhaupt gar nicht, obwohl hier tausende Menschen gearbeitet haben durch die Verhüttung und durchs Walzwerk. Aber was willst du in Hettstedt, haben sie mich gefragt, das ist doch der Arsch der Welt. Und von Anfang an habe ich mich hier geboren geführt, weil Hettstedt hatte 2 Kinos, ich liebe Kinos, und die sind seit der Wende leider nicht mehr, also kurz nach der Wende, also kurz nach 89, 90, das eine war sofort geschlossen, das Unitas, das andere, das Apollo, wurde wenig später geschlossen. Das ist sehr schade, aber deshalb fahre ich eben heute nach Sangerhausen, nach Aschersleben oder nach Halle ins Kino. Alles kein Problem, weil eine halbe Stunde Fahrt ist, bin ich in einer Großstadt auch unterwegs, wenn ich in irgendwo hin will, zum Beispiel. Dann haben wir das Mansfeld-typische hier in Hettstedt. Wir haben hier den Ursprung des Bergbaus um das Jahr 1199 herum. Und ob das wirklich so genau war, weiß keiner. Aber wir haben der Legende nach hier das erste Kupfer nachgeschürft worden. Und und diese Tradition zieht sich bis heute durch. Wir haben das Glück, dass wir noch mit KME einen Halbzeughersteller oder einen Verhütter von Kupfermaterialien haben. Scheinbar läuft auch dort nicht alles so, wie man es sich wünscht. Aber immerhin, es gibt noch diese Tradition der Kupferverarbeitung hier, was auch sehr schön ist. Und das sogar mit Maschinen, die teilweise über 100 Jahre alt sind, grandios, also für Ewigkeit gebaut damals. Und so ein gewissen Ewigkeitsgefühl habe ich hier auch in Hettstedt, weil ich denke mir, wer sich einmal hier in diese Stadt, in dieses Hoch und Runter, hier geht es ja alles nicht nur geistig oder auch wirtschaftlich hoch und runter, sondern auch ganz real landschaftlich. Und wer sich da einmal verguckt hat rein, der fühlt sich hier natürlich wohl, so wie ich. Also hier gibt's, ich sage mal Hettstedt. Hettstedt hat nicht allzu viel Wald, aber ich hatte mein Haus, oder hab's ja noch, im Arnstädter Weg, und da brauchte ich, als ich noch gerne laufen bin, also ich laufe heute noch gerne, aber auch schneller, aus der Tür raus, über den Fußweg, über die Straße, über den Fußweg, und da war ich im Wald. Und da konnte ich kilometerweit durch dieses sogenannte Waldzwerghölzchen bis Richtung Walbeck fahren, am Ölgrundteich vorbei, dann bis zum Tierpark in Walbeck. Das ist unglaublich schön und so auch nicht nur für mich als Einheimischen sehr reizvoll, sondern auch, wenn wir Besucher haben, immer auch für die. Dann haben wir solche wunderschönen Gegenden wie den Arnstein selbst, diese kleine Burgruine. Aber wir haben in Hettstedt auch selbst viel zu entdecken. Wir haben hier eine Wehrkirche in Altdorf draußen, die fast keiner kennt. Ein kleiner Friedhof und diese alte Kirche, sieht aus wie so ein Turm noch. Das ist zum Beispiel auch durchaus mal ein Grund, dahin zu gehen, ja, dieses interessante Architekturteil. Ja, wo bin ich denn jetzt noch gewesen? Ich muss direkt überlegen, weil ich so viel Zeit nicht habe. Ja, ich wohne, also ich übernachte in Biesenrode, fühle mich da unglaublich wohl. Und auch dort eine fantastisch schöne Landschaft. Bergig, bewaldet, auch mit Feldern. Also das sind Orte, wo man sich richtig wohlfühlen kann. Auch wenn die Infrastruktur auch dort nicht so sehr richtig super toll mehr ist, weil eben öffentliche Verkehrsmittel doch seltener sind und so weiter. Aber auch die Geschäfte haben überall nachgelassen, wissen wir ja alles. Ja. Aber es ist trotzdem, es sind Lebens- und lebenswerte Orte. Solche wie Orte wie Biesenrode zum Beispiel oder Wippra. Da bin ich oft und gern, wenn es denn möglich ist. Ja, die Halden in der Landschaft spielen schon eine große Rolle, weil die erstmal uns erinnern an die Vergangenheit dieser Region. Ich sage mal, ein Fischer, der auf dem Meer rumschwimmt und Fische angelt oder in Netzen fängt, da hinterlässt in dem Sinne nichts, was an seinen Job oder auch an den Job seiner Vorfahren erinnert. Hier haben wir das seltene Glück, dass wir auch, wenn es nur Abfall ist, aber in Anführungsstriche Abfall, das taube Gestein, was man nicht zurückbringen konnte in den Berg, dass man das auf Halden hat und die landschaftsprägend sind. Und so wie ich zum Beispiel von Wickerode aus den Kyffhäuser und den Fernsehturm sehen und lieben lernen konnte, so geht es den Menschen hier in der Mansfelder Region mit den Halden. Und ich habe das seltene Glück gehabt, ich hatte Verwandte, oder habe sie noch in Hainrode, das ist in der Nähe von Wickerode im Exkreis Angerhausen. Und da hatte ich zwei Freunde, die Brüder Hoffmann. Und die haben mir, als ich ein Kind war, erstmals gezeigt, was man von diesen Altbergbauhalden alles mitnehmen kann, quasi praktisch nach Hause. Wenn man das ein bisschen Übung hat, erkennt man sofort, wo Fischabdrücke sind oder wo Fossilien eingeschlossen sind. Und so weiter. Und das war so interessant. Und da hat eigentlich meine Sympathie für Bergbau schon begonnen. Und das hat sich später fortgesetzt in meinem ersten Beruf, den ich hatte. Ich habe Metallurgie gelernt. Das ist ein ziemlich typischer Beruf für die Gegend hier. Und habe dort also Kupferverarbeitung gelernt. Später war ich nachher beim Betriebszeitungsmannswirt-Kommandant. Also es hat sich alles hier verbunden mit der Region. Und der Verbindung heißt natürlich auch, dass man diese Region richtig dolle mag. Und so geht's mir. Das ist schwierig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was man mit den Halden machen kann. Manche haben gedacht, man könnte das als Bauuntergrund oder als Schotter nehmen. Das meiste eignet sich dazu überhaupt nicht, weil das würde sich auflösen und so weiter. Das geht nicht. Ein schönes Modell aus meinem Empfinden heraus wäre natürlich, wenn wir die Halden, wo das Kupferschiefer drauf liegt, wenn man die wieder, wenn man es wirklich wollte. Und dann dürften es auch nur die Halden sein, die, sagen wir, nicht so landschaftsprägend sind. Und da gibt es ja auch einige Flachhalden. Wenn man die wieder einschmelzen könnte und daraus noch einen gewissen Prozentsatz Kupfer rausholen oder auch andere Elemente herausholen könnte. Wenn man das natürlich hier machen würde, in dieser Gegend, wo auch die Kupferverhüttung zu Hause war, das wäre natürlich fantastisch. Dann würde ich sofort sagen, macht was draus. Schon um diese Ressourcen auch zu nutzen. Weil Kupfer ist wertvoll. Und das, was drin ist noch, ist ebenfalls wertvoll. Silber, Gold und so weiter. Und die großen Halden, die sind ja überwiegend aus Taubengestein. Oder es gibt auch große Halden wie in Helbra, wo nur Schlacke liegt. Was man damit machen könnte, das ist wahrscheinlich, da müsste jemand mehr Fantasie haben als ich, um da eine ideale und eine gute Idee rauszufinden, zu entwickeln. Aber ich sage mir, mindestens die Spitzkegelhalden, die aussehen wie die Pyramiden, die sollten unbedingt stehen bleiben und das für die nächsten Jahrhunderte. Es wird, ich habe mal in einem kleinen Beitrag für MSR Online angedeutet, dass wenn die Flachhalden, die man jetzt verkaufen will, erst weg sind, wird sich irgendwann mal jemand an die Spitzkegelhalden machen. Der Respekt vor diesen Zeugen der Arbeit, der lässt natürlich, je weiter weg man kommt von diesem Ort hier, nach. Verstehe ich auch irgendwo. Aber deshalb müssen die Leute, die hier leben, dafür sorgen, dass nicht alles, nicht Raubbau auf Teufel komm raus, hier betrieben wird, eben auch was die Halden betrifft. Man kann nicht alles, sage ich mir, vernichten. Man kann sicher auch nicht alles aufheben und aufbewahren. Das sehen wir ja in der Architektur. Nicht jedes unter Denkmal stehende Gebäude kann dauerhaft gerettet werden, aber der Versuch sollte immer da sein. Das ist ein bisschen hart, ja? Das ist hart. Also Schlacke ist eigentlich fast schon ein Wundermaterial, weil es ist absolut widerstandsfähig gegen mechanische, gegen chemische Einflüsse. Und man kann alles Mögliche draus machen. Natürlich, man hat da Pflastersteine oder Steine für Straßenpflaster draus gemacht oder zum Bauen für Häuser Steine geformt und viele andere Dinge auch. Menschlich.
Ja.
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil, sagen wir es so, Menschen, die jahrhundertelang eingefahren sind und haben dort das Kupferschiefer aus der Erde geholt, früher unter übelsten Bedingungen und ich glaube erst zu DDR-Zeiten unter halbwegs menschlichen Bedingungen, die haben im Grunde genommen unter schwierigsten Bedingungen früher gelebt. Das, was wir Stolz nennen, nach dem Motto hier, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Und das, was ja auch ein Symbol sein soll für den Stolz, den die Leute hatten, das konnte sich aus meinem Empfinden heraus wahrscheinlich erst entwickeln in DDR-Zeiten, als man wirklich stolz war, dort zu arbeiten, gutes Geld zu verdienen und sozial völlig abgesichert war. Noch vor 100 Jahren mussten viele Bergleute oder auch Hüttenleute, die mussten sich noch ein paar Karnickel oder ein paar Ziegen oder vielleicht ein Schwein füttern, um überhaupt überleben zu können. Die haben also geknufft, wie sonst was, 12 Stunden am Tag und haben nicht mal ausreichend Essen oder für die Familie gehabt. Also das waren so harte Bedingungen. Ja, und das hat natürlich auch dazu gesorgt für ein bisschen, möglicherweise einen kritischen Menschenschlag, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollte, der aufpassen musste, dass ihm wirklich auch das bisschen, was er hat, dass er das zusammenhalten kann. Und der vielleicht auch zu in mancher Hinsicht auch nicht so offen sich entwickelt hat wie einer, der immer abgesichert war, der auch alles hatte und so sagen konnte, was kostet das Leben, alles in Ordnung. Ja. Möglicherweise ist es dadurch ja ein etwas härterer Menschenschlag entstanden. Das ist natürlich jetzt alles rein hypothetisch. Der aber dazu sorgt, dass ich nicht erlauben konnte, zu viel rumzuspinnen. Ich sage mal ein Beispiel. Mir hat jemand vor gar nicht so langer Zeit gesagt, die Mansfelder, das sind so eine richtigen Scherber-Ochsen. Also so, die sind so, die, so manchmal so hart, so brutal oder so deutlich. Das ist auch nicht, kann man auch nicht verallgemeinern, ja. Aber man kann sich auf den Mansfelder verlassen. Und ich habe hier im Copyshop unlängst jemanden gehabt, der ist nach ein Pärchen, die sind nach Aschersleben, von Hedgert nach Aschersleben gezogen, vor Jahren, finden Aschersleben wunderschön. Ich selbst habe auch da mal gelebt, ein paar Jahre, und finde die Stadt auch grandios. Aber die wollen unbedingt nach Hedgert zurück, weil die in Aschersleben mit diesen Menschen dort nicht klarkommen. Die brauchen diese etwas, vielleicht auch etwas härteren, vielleicht möglicherweise auch kürzer angebunden, aber in jedem Fall zu 99% verlässlichen Hedstädter oder diesen Typus, der zwar aufgrund seiner Sprache manchmal auch nicht immer so ganz radiotauglich wirkt, wenn man einen echt mansfeldernden Mansfelder hat, aber das spielt überhaupt keine Rolle, wie jemand spricht. Entscheidend ist doch, was der an Seele, an Verlässlichkeit, an Sympathie ausstrahlt. Und das ist doch hier. Und da sehe ich hier in Hedgert und Umgebung doch sehr viel Positives. Ja, Manzhaler Humor, das ist der manchmal auch von hinten so kommt und den man erst im zweiten Augenblick versteht. Ich habe jetzt aber leider kein Beispiel da, obwohl das schön wäre, aber ich kann da jetzt nicht dienen. So. Ja. Und das wäre ein Zufall jetzt gewesen. Ja. Ich kenne leider nur noch recht wenig Menschen, die echt Mansfeldern, also diese Mundart sprechen. Deshalb kann ich auch nicht so sagen, wie diese Feiern von solchen Leuten laufen. Ich nehme aber an, da geht's hoch her, weil ja, zu feiern haben die Mansfelder immer verstanden. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie früher, weil man früher auch öfter mit Nachbarn zusammengesessen hat und als Familien und so. Und das ist in vielen Bereichen ist das zurückgegangen. Das hat wahrscheinlich auch mit der Situation der Familien zu tun. Entweder hat einer Arbeit, dann hat er so viel Arbeit, dass er abends seine Ruhe braucht oder am Wochenende und dann nicht mehr. Oder es hat einer keine Arbeit und dann traut er sich auch nicht so richtig aus sich heraus mehr. Und das sind viele Dinge, die in dieser relativ neuen Zeit, in den vergangenen 30 Jahren, auch sich geändert haben hier. Ich hoffe natürlich, dass sich die Menschen an sich nicht wirklich ändern. Man kann das nie so genau sagen, weil neue Berufsbedingungen verändern natürlich auch die Menschen, ist klar. Ja. Und selbst das Sprechen, das Mansfeldisch, das können viele nicht mehr, weil es auch im Beruf sowieso nicht mehr gefragt ist. Früher auf der Hütte, da war es völlig normal, wenn einer so erzählt hat. Ja. Und wenn man da nicht alles gleich verstanden hat, war es eher ein Grund, sich zu freuen, zu amüsieren, als eben sich zu ärgern. Ja. Und heute, wenn einer nicht sofort verstanden wird in irgendeiner Rede oder auf Arbeit, dann wird er komisch angesehen. Sieht man manchmal auch schon solche Dinge, ja. Und dann ist es natürlich so, die Kinder lernen auch oftmals heute das nicht mehr, weil wir zum Beispiel, meine Familie, wir sind hier im Urmannsfeld nicht groß geworden und meine Kinder, die sind mittlerweile alle beide in Westdeutschland, die haben das Mansfeldisch an sich schon durch die Schule nicht gelernt, ja, und dort sprechen sie es auch nicht. Da wird sich im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte sicher auch noch einiges verlieren. Und deshalb muss man bestimmte Dinge hier auch ein bisschen hegen und pflegen. Und deshalb ist es schön, dass es solche Leute wie Klaus Voth, glaube ich, in Eisleben gibt, beziehungsweise gab, die Mansfelder Sprache auch richtig hegen und pflegen. Oder eben auch solche wie Elsterglanz, die was draus machen noch. Ja, ohne Bergbau. Erstmal müsste eine Industrie hierher kommen, die möglichst modern ist. Ich denke da an Dinge, die mit Computertechnik oder mit Computerwissen zu tun haben. Und dann wäre es ja auf jeden Fall Arbeitsplätze, weil die haben auch dann, die ziehen automatisch Familien nach sich und Kinder. Und wenn hier auch wieder Jugend eine Perspektive hat, dann könnte ich mir vorstellen, wäre auch diese Region vielleicht wieder besser aufgestellt. Und entscheidend ist für mich immer wieder der Aspekt Arbeitsplätze. Und wenn wir den haben, dann haben wir auch alles andere drumherum noch. Aber eben, ich weiß es nicht, wie es läuft, ja, weil dazu braucht es doch eine ganze Menge. Bei Mansfeld ist eine relativ kompakte, auch ein relativ kompaktes Gebilde als Begriff und mit einer langen Tradition, aber die war auch nicht immer so wahnsinnig ruhmreich, wenn ich an die Grafen von Mansfeld denke, an die Leute, die der Region ein bisschen auch den Namen gegeben haben. Das waren ja Schlawiner überwiegend. Und gut, die sind ausgestorben, zu Recht, für meine Begriffe. Aber geblieben sind eigentlich die fleißigen Leute hier und die Verlässlichen. Und Verlässlichkeit ist immer wieder eines der Worte, was ein bisschen unterschätzt wird, weil Sie haben das richtig gesagt. Man musste sich im Bergbau und im Schacht aufeinander verlassen können. Sonst, wenn da drei Leute oder vier, fünf in einem Streb waren, dann mussten die sich aufeinander verlassen können und konnten nicht, weil es immer auch das Leben in Gefahr war, wenn da unten was passierte. Das ist das eine. Und das hat sich natürlich auch rausgetragen ins private Leben. Und wenn sich die Menschen das hier bewahren können, diesen guten Zug, dann denke ich mir, kann hier in dieser Region kann alles möglich sein. Hier könnte Industrie ansiedeln, hier kann auch Kunst oder sonst was herkommen. Leider ist das mit der Kunst auch nicht so gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Wir haben Anfang der 90er Jahre so ein Projekt gehabt, das nennt sich das, hat Gisela Ulrich, oder wie die Frau hieß, Ulrich hieß auf jeden Fall, eine Künstlerin aus Halle, hat ein ganz großartiges Kunstobjekt, das Lichtauge, bauen lassen. Sie hat es entwickelt und das wurde hier in Hedstedt auch gebaut von der Posset GmbH. Und das kam auf den flachen Teil der Thälmannschachthalde bei zwischen Siersleben und Eisleben, kann man sagen, oder zwischen Polleben und Klostermannzeit. Die Idee war grandios. Das hätte ich mir als eine Art Start für mehr Kunst in unserem Raum hier gewünscht. Kunst in jeder Hinsicht. Das war ich selber zum Beispiel. Ich habe vor 10 Jahren mal hier in Hedstedt, hier in dem Laden auch, organisiert so einen Tag der offenen Galerien. Da hatten wir am Anfang, da war ich noch Vorsitzender des Druckereivereins, da haben wir am Anfang 4 oder 5 Maler aus der Region gehabt, dann hatten wir nachher 9. Das war richtig viel. Jeder Maler hat dann im anderen Ort hier ausgestellt und dann hatten wir am Wochenende im Juli jedes Mal eben hier diesen offiziellen Tag gemacht. Und das ist sehr gut angekommen. Es sind auch eine Menge Menschen gekommen, die sich's angeguckt haben. Das lief allerdings auch alles kostenlos an Eintritt, an allem Möglichen. Es hätte also auch im Moment keine wirtschaftliche eine Basis für irgendeine wirtschaftliche Entwicklung geben können, aber es hat stattgefunden und es hat viele Menschen interessiert und zeigt, dass die Hedstedter oder Mansfelder durchaus an Kunst interessiert sind. Aber wir haben eben hier im Moment nicht so diese Voraussetzungen scheinbar. Da führen ja Menschen dazu auch, die das machen und organisieren und so. Und vor allem auch Geld. Das muss natürlich von anderer Stelle dann möglicherweise kommen. Also Kunst wäre eine Sache. Industrie natürlich die entscheidende. Ja, aber und Kunst, ach so, das wollte ich noch sagen, da kann man alles machen. Theoretisch kann man Theater machen, man kann Malerei machen, Musik. Ja, wenn es hier ein Kinofestival gäbe, wie das angedacht ist, fantastisch, ja. Und ich muss immer wieder sagen, ich habe seit voriges Jahr wieder einen Fernseher, ich habe viele Jahre keinen gehabt. Ich habe auch keine gebraucht, aber es ist kein Vergleich zum Kinobesuch, auch heute noch. Und selbst wenn ich nur mit zu dritt oder viert in einem Kinosaal sitze, bin ich im Kino. Das ist was anderes als zu Hause der Fernseher zum Beispiel. Ja, ich will mal ein Beispiel sagen. Wie magnetisch auch, oder ja, welchen Magnetismus eine Halde ausüben kann. Ich bin jedes Jahr zu Silvester, ich weiß nicht mal, ob das offiziell ist und ob es erlaubt ist, ich mache es einfach mit meinen Freunden. Silvestervormittags bin ich mit meinem Freundeskreis in Sangerhausen und ersteigen wir die Halde in Sangerhausen. Inzwischen haben wir ein paar, die werden immer älter, die bleiben unten, die sorgen dann dafür, dass der Grill gut läuft und alles. Und wir kraxeln dann da hoch und wieder runter und sind glücklich und haben das ganze Jahr über eine Erinnerung an diesen schönen Tag, der zumindest begonnen hat mit der Haldenbesteigung. Und dann gibt es ja Vereine wie den Förderverein Mansfeld-Museum, die auch sowas machen, die aber richtig zentral organisieren, Haldenbesteigung. Ich weiß nicht mal, welcher Schacht das ist. Auf jeden Fall ist das auch jedes Mal ein Magnet und lockt viele Menschen an. Und wenn man eine Halde zum Mittelpunkt eines solchen Events machen könnte, mit allem Möglichen, ja, von mir aus so auf dem Flachhalden zu Zelten, mit Abendmusik und Licht oder sonstigen Veranstaltungen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja das Schöne, dass es auch eine Menge noch zum Glück Dokumente, Filmdokumente gibt aus der DDR-Zeit, waren sicher auch ideologisch teilweise überfrachtet, wenn ich an die Fahne von Krivoj Rog denke. Aber ich sage mir, ein Glück, dass man damals solche Filme hat drehen können, dass Geld da war, dass das Personal da war. Und heute hat man schon fast Nostalgiegefühle, wenn man sich solche Streifen nochmal ansieht. Leider laufen sie fast nie im Fernsehen. Ich will sie auch nicht so oft sehen, aber ich weiß, welche Ausstrahlung sowas hat. Den Namen kann ich auch jetzt nicht sehr nennen. Ich aus meinem alten Bekanntenkreis und auch heute noch. Eine Frau, die spricht sowas von Mansfeldisch, dass man also jedes Mal also schon nicht weiß, macht die das aus Spaß oder ist die wirklich so? Sie spricht einfach dieses Mansfeldische und ganz ausgeprägt. Aber im Beruf, sie arbeitet in internationalen Unternehmen oder international aufgestellten Unternehmen, muss sie Hochdeutsch bzw. Englisch sprechen. Das ist für mich der beste Beweis dafür, dass Mansfelder alles hinkriegen, wenn sie wollen. Und diese Frau zum Beispiel, ja, eine Hedstedterin, die stammt allerdings auch von einem Dorf hier, aus der Umgebung her. Das ist so, was für mich also total positiv besetzt ist. Oder jemand, da spricht auch wieder kein Mansfeldisch, der Otto Spieler ist hier ein Stadtchronist gewesen, ja, viele Jahre lang, jahrzehntelang eigentlich. und baut hier ja, zu den Leuten, die dem Verein eine Route Bier, also am Brauhaus da zugange sind und der auch jetzt die Geschichte der Region wieder zusammenträgt und da am Brauhaus in Hettstedt hier am Busbahnhof versucht darzustellen. Und ja, und dann gibt es noch Leute wie Teiwelswern, die, das ist eine Minigruppe, die mit Gitarre, ich weiß noch nicht, ob auch Akkordeon und jedenfalls und kleinen Schlagzeug, so Musik machen, die die Leute begeistert. Das sind so, so eine Art Bänkergesang, und aber eben auch mannsfeldisch. Und das ist natürlich sehr schön, ja.
Wie heißt die?
Teiwelswern oder so. Ja. Teufelszwern. Ja. Oder Teiwelswern nennen sie sich so ein bisschen. Ich weiß bloß, man hat in den 90er Jahren in Helbra ins Leben gerufen, das Blasmusikfestival. Das war eine grandiose Sache, weil Blasmusik schon immer hier sehr gerne gehört wurde. Das hat vielleicht auch was mit der Region zu tun, aber ich weiß, mein Vater, und ich habe ja im Ex-Kreis Sangerhausen gelebt, ja, und dort in der Ecke gab es so keine Bergbautypischen, die sprachen schon fast in Richtung Thüringisch. Aber der hat auch leidenschaftlich gern Blasmusik gehört, und zu den absoluten Muss-Sendungen, mit denen ich groß geworden bin, ich bin überhaupt nur groß geworden mit dem Deutschlandfunk, hörten die lustigen Musikanten am Sonntagnachmittag kurz nach eins. Jede Woche. So, und deshalb mag ich auch Blasmusik. Wenn man die als Jugendlicher so ertragen hat, dann weiß man, dann ist man geprägt und davon infiziert. Und ich denke mir, die wird auch hier gerne gehört. Nämlich, das hat zumindest das Festival damals, das Blasmusikfest in Helbra, das ist ja hier in der Umgebung direkt, da in Helbra gab es die Rohhütte, das war die erste Station nach den Schächten. Wenn das Kupferschiefer ankam, musste das erste Mal ja grob eingeschmolzen und das eine vom anderen getrennt werden, sodass man da einen Kupfergestein auch rauskriegte, der dann weiter verarbeitet wurde in Hettstedt. Ja, und das Festival hat unglaublich viel eine Begeisterung hervorgerufen. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt noch gibt und was es in diesem Jahr sowieso nicht. Es war eine tolle Sache. Und deshalb, ansonsten wird hier die Musik gehört, die man wahrscheinlich überall in der Welt gehört wird. Ja. Also das, was überall so jeweils aktuell ist. Ja, leider, die werden immer weniger, weil das Problem ist, wie bei vielen Chören, die vergreisen. Die werden immer älter, die ganz Alten scheiden automatisch aus dann und Junge ziehen kaum nach. Das heißt also, hier entstehen richtige Löcher. Und ich meinte mindestens, ja, der Vorwärtschor in Hettstedt, da ist, glaube ich, schon aufgelöst worden, oder mindestens einer von den großen Chören, die gibt es schon nicht mehr, und so werden andere Chöre, vor allem solche natürlich, die so traditionelle Dinge gesungen haben, immer kleiner und immer weniger. Das ist sehr schade. Ich muss sagen, ich bin ja nun bei den Freien Wählern, und die Partei ist hier noch in keinem Parlament vertreten. Die gibt es ja auch erst mal 10 Jahre etwa. Und in Bayern sind sie stärker vertreten schon, ja, weil dort auch der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger, dort auch der Landesvorsitzende, der Bundesvorsitzende der Freien Wähler ist da, spielen die eine andere Rolle. Bei uns hier gibt es die erst seit vor einem Jahr. Und warum? Es gibt eigentlich noch Parteien, sage ich mir, aber die Freien Wähler wollen sich zumindest versuchen. Und jetzt am Anfang, wo sie noch nicht so satt sind wie andere Parteien vielleicht, weil sie massenweise Mitglieder haben oder irgendwas hier, sollte versucht werden, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, um bestimmte spezielle Themen zu bearbeiten. Das ist das eine. Ganz aktuell, jetzt bin ich dran an einer Geschichte. Der Ahrendsee, das ist da im nördlichen Sachsen-Anhalt, der ist ziemlich voll mit. Also der ist jedenfalls auch ziemlich verunreinigt. Ja. Und jetzt will man mit einer Art mit Aluminium, will die Landesregierung da gegensteuern, weil der Ahrendsee ist jetzt kein privater See mehr oder kein kommunaler, der ist seit einigen Jahren in ein Landeseigentum. Ja, und da gibt es zum Beispiel auch Fragen, wo wir als Freie Wähler sagen, wir müssen hier Fachleute ranholen und die müssen da entscheiden. Es gibt solche Sachen, dass die Richter Entscheidungen treffen. Zum Beispiel war das hier in der Nähe von Alsdorf. Das ist hier im Manzeler Land. Da hat verlangt einer, der hat dort einen Garten, der sieht aus wie, der Rasen ist wie englischer Garten, wie englischer Rasen, mitten quasi im Wald. Und der verlangt von jemandem, von dem Besitzer des Wald, angrenzenden Waldes, das ist nur ein kleines Stück Wald, was dem Menschen dort gehört, dem anderen, verlangt, dass der 4 Meter in der Tiefe den Wald wegmacht und damit dessen Blätter und Äste nicht mehr in seinen schönen Garten fallen. Und das hat doch Tatsache eine Staatsanwältin hier in der Umgebung quasi unterschrieben und befürwortet. Fasse ich mich an den Kopf, sowas geht überhaupt ja nicht. Ja. Dass man Wald, vor allem einen speziellen Wald, der dort, das müsste man noch im Detail erklären, eine besondere Funktion hat, dass man den einfach wegnimmt, nur um so einem Menschen, der zu faul ist, das Gras die Blätter wegzufegen, dort eine Freude zu machen. Und das sind so eine Sachen, wo wir uns dann auch gerne einmischen. In jetzt ganz aktuell haben wir die Freien Wähler, also ich will jetzt keine Werbung machen für irgendeine Partei, aber mischen wir uns ein oder haben wir Druck gemacht, damit es öffentlich wird, das Thema Ratskeller-Hettstedt. Dem Wirtspaar hier ist gekündigt worden durch die Stadtverwaltung und die sollen raus. Das heißt, die sollen nicht wirklich raus, aber denen ist gekündigt worden vorsorglich, weil man hat festgestellt in diesem Jahr, fast 30 Jahre nach der Restaurierung, dass dort ein Abluft- und Be- und Entlüftung der Küche fehlt. Und die Köche haben da immer gearbeitet und haben es auch hingekriegt, sicher unter schlechten Bedingungen. Aber jetzt plötzlich wird Druck gemacht, jetzt soll da eine Abluftanrichtung rein, die soll 500.000 Euro angeblich kosten. Und ja, und weil die Stadt das Geld nicht hat, haben sie sicherheitshalber erstmal dem Paar, dem Wirtspaar dort gekündigt. Wenn die rausgehen, und darauf haben wir aufmerksam gemacht, ja, als Freie Wähler, weil wir das überhaupt gar nicht einsehen, dass man so mit Leuten umspringt, wenn die rausgehen, nehmen die alles mit. Denen gehört auch alles, den Wirtsleuten gehört die komplette Einrichtung, die komplette Küche, alles. Und dann wird es anschließend kaum noch mal eine Möglichkeit geben, dass diesen Ratskeller zu reaktivieren als eine, sagen wir mal, eine Gaststätte gehobenen Anspruchs mit einer guten deutschen Küche. Und das wäre wirklich bitter. Und wenn so ein Ratskeller geht, ja, wir sehen es auch in anderen, dann veröden auch manchmal ganze Marktplätze. Es ist einfach so. Eins hängt mit dem anderen zusammen. Und das sind so die kleinen Probleme, auf die wir zum Beispiel achten. Oder wir haben unterstützt den Erhalt von Grundschulen in Heiligenthal und Siersleben. Die gehören zu der Einheitsgemeinde Gerbstedt, die auch eine Grundschule haben. Und man versteht, dass die Gerbstädter ihre Grundschule erhalten wollten, wenn es denn wirklich nötig sein sollte, zwei von dreien dicht zu machen. Aber wir sind der Meinung, die Schulen können alle erhalten werden. Man muss nur den richtigen Weg finden. Ich bin zum Beispiel in Wickerode, als ich 1964 dorthin gekommen bin, da war ich 7 Jahre alt, in eine Schule gegangen. Da war ein Klassenraum und 3 Klassen drin. Da haben sich die von der 3. und 2. Klasse um die Erstklässler gekümmert. Und natürlich hatten wir auch ein tolles Lehrer-Ehepaar, die dort uns unterrichtet haben und die es gepackt haben, uns so weit zu ertüchtigen, dass wir in der 4. Klasse nachher in Bennungen, im Nachbarort, allen Anschluss gefunden haben. Und anschließend sind ja manche zur EOS gegangen und so weiter. Also es ist durchaus, und ich bin auch der Überzeugung heute, möglich, unter bestimmten Umständen kleine Schulen zu erhalten und die Kinder, die dorthin gehen, fürs Leben zu ertüchtigen. Was natürlich schön wäre, wenn wir sowas hinbekämen, ja, am besten in Hettstedt, weil ich habe den Eindruck, von den 3 größeren Städten im Landkreis Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt, ist Hettstedt am ehesten, na, ich will nicht sagen vernachlässigt, aber doch ein bisschen das 3. oder 5. Rad am Wagen. Und deshalb, ich könnte mir vorstellen, hier richtig große, entweder eine Rallye zu haben, wenn es eine richtig große Motorrad- oder Autorallye wäre, die mindestens 1 oder 2 Mal im Jahr das Land hier in Atem hält und uns Menschen herrschaft. Oder ich könnte mir auch gern ein Festival vorstellen, ein Musikfestival, weil Musik interessiert ist eigentlich jeder. Und wir haben zwar nicht ganz so diese Musiktradition wie das Erzgebirge und so, wo man ja, wo jedes Dorf seine eigene Kapelle hatte zumindest. Heute wird es vielleicht auch nicht mehr ganz so sein. Aber da könnte durchaus Potenz oder Interesse sein oder Sympathie. Ja, und ansonsten, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich die richtige zündende Idee. Naja, ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren arbeitslos und da habe ich mal ein Konzept erarbeitet fürs Mansfeld-Museum. Und jeder, der das Konzept gesehen hat, hat gesagt, bombig. Da käme Leben rein, da käme richtig was in die Bude. Also wir hätten Veranstaltungen noch nöcher gemacht, die aber nicht wahnsinnig viel kosten, sondern 2 Dinge gebracht hätten. Menschen, Zulauf und damit Sympathien und auch ein bisschen Geld. Weil wir haben durch den Förderverein Mansfeld-Museum zwar zwei schöne Veranstaltungen im Jahr, zwei große, die viele Menschen angezogen haben immer, nämlich das sind die Dampftage und die Mineralientage. Aber das reicht nicht, um so einem Museum dauerhaft, sagen wir, einen Sinn zu geben. Ansonsten sehe ich nämlich dort kaum Menschen und das ist sehr schade. Und deshalb, Museen sind auch nur gut, wenn sie mit der Zeit gehen, wenn die aktuelle Angebote machen und natürlich sowas, was auch die Bevölkerung hier vor Ort interessiert und nicht jetzt zwingend exotische Dinge dort anbieten, was jetzt so eine Art, so eine Spür gibt für, sagen wir, das Versteckte oder das, was man, naja, die Eisenbahnen wurden ja auch oftmals gebaut oder die Schienennetze aus zwei Richtungen und die haben sich punktgenau auch schon vor 150 Jahren punktgenau getroffen an der Stelle. Ich denke mir, es gab immer Methoden, um auch mit der Natur zurechtzukommen und dort das Richtige, die richtige Entscheidung zu treffen. Oder auch unter Tage, die haben Stollen gemacht, wo Wasser abgeführt wurde. Die sind von mehreren Richtungen oder von zwei Richtungen gebaut worden und haben sich an der richtigen Stelle getroffen, 100 Meter unter der Erde. Das ist schon erstaunlich, ja. Und vielleicht hat man hier auch ein besonderes Talent entwickelt vor vielen Jahrhunderten. Und das wird ja dann auch weiter vererbt gewissermaßen. Und das bleibt irgendwo in der Natur und bei den Menschen. Vielleicht gibt es da etwas, was man wieder erwecken könnte und was man nutzen könnte vielleicht für die Zukunft. Keine Ahnung. Das wäre ein Exportschlager, ja, das wäre natürlich was. Dann wären die Mansfelder überall in der Welt gefragt und dann würden sie natürlich ja auch wieder verstreut sein und wir hätten lauter Enklaven, aber kein richtiges Ur-Mansfelder Land mehr, ja. Dort, wo ein Mansfelder ist, da kommt die Welt zusammen, dort werden neue Ideen geboren. Aber mal sehen, vielleicht kommt es noch. Ja, warum sollte ich ins Mansfelder Land kommen? Einmal, um die Menschen kennenzulernen, um festzustellen, dass man hier alt werden kann, weil man Menschen hat um sich herum, die natürlich wie jeder andere auch ihre kleinen und großen Sorgen und Probleme haben, aber in aller Regel, wenn man sie etwas näher kennengelernt hat, ausgesprochen sympathisch sind. Und ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass ein Fremder sich nicht hinsetzen sollte, in der Kneipe zum Beispiel, zu denen, die dort sind. Und nicht nur, weil sie neugierig sind, haben sie denen zu sich gewunken hier oder sind auch so offen für Besucher, sondern einfach, weil sie integrieren wollen. Und das ist natürlich, dieser Integrationsgedanke ist eigentlich ein ganz wichtiger und sehr schöner. Man fühlt sich hier wohl. Als ich 1975 hergekommen bin, da habe ich noch alleine hier gelebt, hatte ich noch keine Family. Und da bin ich natürlich oft und gerne in Kneipen gegangen. Und in Hatchet gab es auch eine Menge. Und ich glaube, ich habe fast jeder kennengelernt damals. Und bin nie als Fremder behandelt worden. Das habe ich in anderen Städten schon etwas anders erlebt. Und deshalb weiß ich, hier kann man durchaus leben und alt werden. Und das finde ich schön.